Wir werden heute gemeinsam ein wenig weiter nachdenken über diese gewaltige Jahreslosung aus Hesekiel 36, wo Gott sagt, ich will dir ein neues Herz geben und ich lege meinen Geist in dein Inneres. Sei du der Mittelpunkt in meinem Herzen. Wisst ihr, wenn Jesus in deinem Herzen ist, dann wird sich das in deinem ganzen Leben bis hin in deine Gesichtszüge widerspiegeln. Und ich habe den Eindruck, dass das bei einigen eben nicht der Fall ist. Ich weiß nicht, ob du eben bei den Liedern ansatzweise etwas von der Traurigkeit Gottes gespürt hast. Dass du nämlich diese Aussagen von Jesus Christus für dich persönlich nicht als bare Münze nimmst. Und darüber werden wir heute nachdenken. Freisetzen möchte Jesus Christus seine Wahrheit in deinem Leben. Gott ist tiefgreifende Liebe, vollmächtige Güte, sanftmütige Kraft, geduldiges Durchatmen. Er ist die Quelle des Lebens, er lebt und er ist hier. Gott ist ein erlösender Befreier, ein vergebender Schuldenentlaster, ein versöhnender Wiederhersteller, ein vollmächtiger Befreier, ein Beziehungsexperte. Er ist die Quelle des Lebens. Er lebt und er ist hier. Gott ist einzigartig faszinierend, kreativ vielseitig, Schönheit liebender Meisterwerker, lebensschaffender und erfüllender Wundertäter, heilender und freisetzender Wundenbeseitiger. Er ist die Quelle des Lebens. Er lebt und er ist hier. Gott ist allmächtig überragend, überwältigend kraftvoll, ein zeitloser Geschichtenschreiber in deinem Leben. Er ist ein erfindungsreicher Faszinator, umfassend wirkend, zärtlich berührend, befreiend, redend, großzügig schenkend. Er ist und bleibt die Quelle des Lebens und er lebt und er ist hier. Glaubst du das? Ist das deine tiefste Lebensüberzeugung? Dann würde es jetzt aus dir heraussprudeln. Und damit kommen wir zu einer Beobachtung, die ich immer wieder auch in meinem Leben gemacht habe. Ich kann die tiefsten Wahrheiten Gottes hören und ich habe sie schon oft gehört. Ich persönlich habe sie schon sehr oft gehört, schon als Sechsjähriger, als Achtjähriger und wieder wiederholend. Aber was ich höre, ist bei weitem noch nicht das, was ich wirklich erlebe und was mein Leben stimmt und prägt. Ich stelle fest, Gott gibt mir ein neues Herz. Und ich frage jetzt mal, und da erwarte ich eine kurze Rückmeldung, gibt es welche, die von sich sagen, ich habe dieses neue Herz von Gott geschenkt bekommen? Ja. 5 Leute sind da. Wow. Dann alle anderen, die ihr jetzt nicht den Mut hattet oder sagt, nee, das habe ich nicht. Schaut euch diese 5 Leute an und vergleicht euer Leben damit. Und überlege bei dir selbst, willst du in dem alten Trott mit einem alten, zerbrochenen, zerstörerischen, destruktiven Herzen weiterleben oder dieses gewaltige Angebot Gottes in Anspruch nehmen, ein neues Herz zu bekommen? Ich stelle fest, ich halte daran fest und sage, danke Jesus Christus, dass du mir ein neues Herz gegeben hast und dass du deinen Geist in mein Inneres gelegt hast, ja?
Auch eine Erneuerung des Herzens, aber es klingt ein bisschen anders als das, was da
richtig. Aber ich nehme jetzt einfach mal Gottes Wort. Ich glaube, dass Gott deutlicher die Wahrheit sagt, als wir Menschen es empfinden. Es gibt eine menschliche Realität und wir werden darauf kommen. Es gibt eine menschliche Realität, die, ich sage es mal sehr krass, mit sehr vielen Lügen behaftet ist und die göttliche Wahrheit, seine Realität, nicht für Wahrheit halten lässt. Wir kommen jetzt drauf. Deswegen habe ich hier schon stehen, mein neues Herz, dein neues Herz von Gott geschenkt, mit seinem Geist in unserem Inneren hineingelegt, dass ich das tue, was Gott wichtig ist, ist immer in einem Kampf mit meinen alten Gewohnheiten. Und diese alten Gewohnheiten habe ich ja über Jahre eintrainiert. Ich bin darin zu Hause. Und ich möchte euch nur mal ein Beispiel bringen. Ich erinnere mich noch ein bisschen an meine erste Mitfahrt als Begleitperson, als meine Töchter den ersten Tag ihren Führerschein in der Hand hatten. Ich habe versucht, nach außen hin jetzt ganz entspannt zu wirken. Wollte sie ja nicht nervös machen. Habe mich daneben gesetzt. Ja, ihr könnt es. Und dann sind sie losgefahren. Und es dauerte nicht lange, da hatte ich so das innere Empfinden, meine Tochter bremst ein bisschen spät. Und automatisch machte mein Fuß eine Bewegung. Und meine Schulter ging nach oben, ich biss die Zähne zusammen, als ob ich den Eindruck hätte, dass ich mit dieser imaginären Haltung das Auto zum Bremsen bringe. Und mit meinen Worten sagte ich, ist alles in Ordnung. Meine Körpersprache hat mich verraten, was in meinem Herzen ist. Angst. Ich selber sitze nicht am Steuer, sondern meine Tochter. Ich muss noch mehr beichten. Wenn meine Frau fährt, reagiere ich noch heftiger. Dann kommt jetzt auch mein Mund noch dazu und ich erteile ihr gute Ratschläge. Und dann haben wir den Salat. Dann sind wir mittendrin in einem Konflikt, in einem Streit drin, wo ich sie entwerte, wo ich ihr kein Vertrauen entgegenbringe, anstatt sie groß zu machen und mit Dankbarkeit zu ermutigen. Und ich merke, wie in meinem Inneren kämpfen, beweisen wollen, Recht haben wollen, Stolz, Angst, Ärger, Enttäuschung, Verletzung sich in meinem Innersten, in meinem Herzen sich zusammenballen. Und diese ganze Palette an negativen Empfindungen könnte ich endlos erweitern. Und das, was fast überhaupt nicht vorhanden ist, ist so eine tiefe, von Herzen kommende Dankbarkeit. Die Faszination über unsere Unterschiedlichkeit, wie wir Auto fahren. Die Dankbarkeit zu sagen, wow, wie gut du vorwärts einparken kannst. Danke, dass du schon so lange Jahre immer sicher fährst, um mich nicht darüber zu ärgern, dass sie so langsam fährt. Ihr merkt, ich spreche über unseren Alltag und du kannst für dich Beispiele finden, wo du immer wieder in Konflikte kommst und wo du nach deinem alten Herzen reagierst. Und dieses alte Herz führt oftmals dazu, dass du den Ärger, die Wut und die Verletzungen mit Gewalt gegen dich richtest, weil du möchtest ja keinen Konflikt haben, du möchtest Harmonie haben, also richtest du das gegen dich. Ich mache falsch, ich kriege das nicht hin, ich bin schlecht. Oder aber, wenn du mit einem gesunden Selbstbewusstsein gesegnet bist, wird dein Stolz mächtig auftreten und dann kommt der Finger, nein, da ist der Fehler. Und wenn du noch einigermaßen dich trainiert hast, gehen die Hände in die Tasche mit der Faust. Oder aber du fängst an, dich zu belügen, dass du sagst, ich bin zwar mit dieser Frau, mit diesem Mann verheiratet, ich lebe mit Gott, aber dauernd muss ich geben, geben, geben. Und deswegen habe ich jetzt das Recht, ein Gebot Gottes mal außer Kraft zu setzen. Und deswegen begehe ich Ehebruch. In allen anderen Sachen bin ich Gott gehorsam. Du belügst dich selbst. Du drehst das Wort Gottes um und gibst dem Raum. Der andere fängt an, mit Worten zu töten. Und wenn das nicht in den direkten Streitgespräch macht, macht das gegenüber anderen. Die Art und Weise, wie du über deinen Partner sprichst, das bezeichne ich als Gewalt. Und heute wollen wir einmal lernen von Gott selbst, von ihm höchstpersönlich, weil das ist unser Auftrag. Wir sollen sein wie Gott, wir sollen es machen wie Jesus. Dass wir einmal schauen, wie geht er mit Konflikten um? Was ist seine Art, mit uns Menschen umzugehen? Und was bedeutet das für unser Herz? Darüber werden wir also jetzt nachdenken. Aber damit wir das fassen, brauchen wir noch eine Portion mehr Ehrlichkeit. Ich stelle fest, da wo ich persönlich versage, an meine Grenzen komme, die Kontrolle, wo es mir nicht gelingt, die Kontrolle abzugeben, dass Jesus Christus jetzt mal am Steuer sitzt. Und ich merke, dass ich auch ihm nicht vertraue, dass er besser fahren kann als ich. Und ich versuche immer wieder einzugreifen. Und ich merke, kaum habe ich das wahrgenommen, wird mein Wille manipuliert. Und dieser lockt mich dahin, dass er zu mir sagt, Jörg, du musst dich mehr disziplinieren. Reiß dich gefälligst zusammen. An dieser Stelle verrät die deutsche Sprache, wie viel Gewalt da schon wieder stattfindet. Zusammenreißen. Da geht manches kaputt. Entweder in mir oder in der Partnerschaft oder in der Beziehung zu Gott. Wenn ich mich zusammenreißen muss, wenn ich mich disziplinieren muss, geht das 2 Stunden gut. Vielleicht mal 1 Tag. Und wenn ich in super guter Form bin, 3 Tage. Aber spätestens dann feiern meine alten Gewohnheiten wieder Auferstehung. Und ich gebe ihm wieder Raum, weil es so anstrengend ist und so viel Kraft kostet, sich zusammenzureißen. Ich lebe aus meiner eigenen Kraft. Und da kommen wir schon auf diesen Hinweis, wir bekommen ein neues Herz, heißt, Gott stellt mein ganzes Leben auf 0. Er drückt die Reset-Taste. Ich darf so anfangen wie völlig neu. Nichts Altes, nichts an Versagen, nichts an Schlechtigkeit, nichts, was zwischen Gott und mir steht, steht mir im Wege. Alles ist erledigt, alles ist bereinigt. Aber dann kommt der 2. Teil des Verses. Und er legt seinen Geist in mein Inneres. Und diesen Geist, den muss ich nähren. Dem muss ich Nahrung geben, auf ihn muss ich hören, mich von ihm leiten lassen. Werdet erneuert, Römer 12, Vers 1. Werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist, Epheser 5. Wir werden aufgefordert, ihn nicht zu dämpfen, nicht klein zu halten, sondern ihm viel, viel Raum zu geben. Und dann merke ich dieses Vers von Matthäus 16, 26, 41. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, also er möchte, aber das Fleisch ist schwach. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus Christus hier als der Sohn Gottes schon von einer Tatsache gesprochen hat, die erst noch kommen wird. Dass er an dieser Stelle nicht den menschlichen Geist meinte, sondern schon von seinem Geist sprach. Das Fleisch, das sind meine Anstrengungen, das ist das, was ich schon immer auf die Reihe oder nicht auf die Reihe bekommen habe. Es sind meine Überlebensstrategien in Konflikten. Dieses Fleisch ist schwach. Damit komme ich nicht weit. Aber der Geist ist willig. Und wie setze ich den Geist frei? Jesus sagt, ganz einfach. Und das ist die erste Wahrheit, mit Jesus nachzufolgen, ist ganz einfach. Wachet und betet. Wachet heißt, sei hell wach. Also beginne ich den Morgen schon damit, dass ich sage, Jesus Christus, der heutige Tag wird mir einige Möglichkeiten bieten, aus der Spur zu geraten. Und ich weiß, da kenne ich mich gut genug, was das für mich sein wird. Und ich lege es dir schon hin, weil ich nicht dagegen ankämpfen möchte, sondern ich will, dass dein Geist mich da erfüllt. Hellwach sein. Und wenn dann eine solche Situation kommt, bin ich vorbereitet. Und ich habe vielleicht schon die passenden Sprüche parat, dass ich sage, stopp mal, darauf falle ich nicht mehr rein. Nein, danke, nicht mit mir. Jesus ist mein Herr. Der Heilige Geist leitet mich und was ich jetzt höre an Stimme in mir, kommt nicht vom Geist Gottes. Wachet und betet. Ist ganz einfach. Aber wir machen dieses Prinzip ähnlich wie in allen anderen Lebensbereichen. Es könnte ja sein, dass dein Partner möchte, dass du abnimmst. Blöd, oder? Weil du liebst zu essen. Und jetzt kommt dieses Verrückte hinein, du stellst dich auf die Waage und belügst dich und sagst, jetzt habe ich so viel Energie aufgebracht, indem ich auf die Waage gestanden bin, dass ich damit genügend Kalorien verbrannt habe. Du verweigerst die Übung, du verweigerst körperliche Bewegung und du bleibst in deinen alten Gewohnheiten, dass du übermäßig isst. Glaub mir, so nimmst du nicht ab. Andere stehen am Morgen stundenlang vorm Spiegel und kämmen sich, um schöner zu werden. Dann kommen sie in die Küche und haben den ersten Streit. Wieso bist du so lange in dem Bad gewesen? Jetzt komme ich zu spät zur Arbeit. Wir kennen Gottes Wille und er ist einfach. Aber wir meinen, wir müssten uns nicht dran halten. Wir üben es nicht ein. Ganz einfach das zu tun, wach zu sein und zu beten. Ich weiß, was da kommt. Ich muss so viel arbeiten. Ja, wer ist mit dir auf der Arbeit? Hast du Jesus zu Hause gelassen? Er sitzt doch neben dir. Du kannst dauernd mit ihm reden. Das ist nicht schwer. Du sollst ihn nicht zutexten. Das ist schwer. Dann stöhnt er. Ach, jetzt fängt er wieder an zu beten. Er ist doch da, um dir zu helfen, um dich zu retten, um zu erlösen. Und du kannst ihm einfach sagen, Jesus, hier gibt es viel zu entscheiden, hilf mir. Jesus, das Gespräch war schwierig. Ich brauche dich jetzt. Ist einfach. Aber du kannst natürlich auch Jesus abhängen wie dein Mantel an der Garderobe. Dann wird es schwierig. Das ist das Leben nach dem Fleisch und das ist schwach. Also ich versuche uns an dieser Weise, ich hoffe, ihr merkt das, mit unserer Realität knochenhart und steinhart zu konfrontieren. Und das ist das, was Jesus ja letztendlich in Hesekiel-Wort gesagt hat. Uns liegen so viele Steine im Magen, dass unser Herz schon ganz hart geworden ist und selber zu einem Stein geworden ist. Aus unserem Herzen kommt überhaupt nichts Gutes. Und dieses überhaupt nicht Gutes zeigt sich dann in solchen vernichtenden Sätzen, dass wir nämlich dann immer sagen, nie, nie hörst du auf mich. Immer machst du das bewusst so, um mich zu verletzen. Das ist das steinerne Herz. In der Paartherapie nennen wir das die Killerphrasen. Gewalt ist das. Damit töte ich den anderen. Damit nehme ich jede Chance, eine Brücke zu bauen. Und mit ein bisschen Portion Ehrlichkeit? Denkst du nicht das auch bei Gott? Nie segnest du mich, immer nur die anderen. Immer handelst du an dem und denen, die können jeden Sonntag Zeugnis geben, aber bei mir schweigst du. Verstehst du? Das ist hartes Herz, das Gott wegnehmen möchte. Und nun sind wir dabei, zu entdecken, wie Jesus Christus, wie Gott selbst, unser liebevoller Vater, das macht. Und wir sind immer jetzt im Prophet Hesekiel, weil die Jahreslosung ist ja diesem Propheten entnommen. Und wir schauen auf diesen Text des neuen Herzens mit diesem Blickwinkel, wie schafft Gott einen Konflikt, der wirklich hart ist, der steinhart geworden ist, und der Macht in mir hat, so viel Macht, dass ich glaube, das wäre die Wahrheit. Wie schafft Gott es, das ohne Gewalt zu verwandeln, zu verändern? Und das Erste ist, dass wir entdecken, jetzt sind wir in Hesekiel 18, Vers 2, Gott sorgt zunächst mal für reine Luft. Die brauche ich ja im Konflikt. Solange noch das stickig ist und die Aggression und der Hass im Raum schwingen, wird es sehr schwierig sein, aufeinander zuzugehen. Wir brauchen erstmal reine Luft. Und hier sehen wir ein Sprichwort, eine Lüge, die im Volk vorhanden ist. Denn das Volk sagt, was denkt ihr euch dabei, wenn ihr Israeliten dieses Sprichwort verwendet? Ein Sprichwort ist eine menschliche Weisheit, eine menschliche Lebenserfahrung. Wie lautet dieses Sprichwort? Die Väter essen saure Trauben und den Söhnen werden die Zähne davon stumpf. Und jetzt möchte ich uns sagen, dass wir selber auch das glauben und dass wir dieses Sprichwort auch haben. Ich kann meinen Kindern sagen, was ich will. Sie werden das tun, was ich lebe. So heißt dieser Spruch bei uns. Und daran glauben wir. Das halten wir für die Bastion in unserem Leben. Was für eine schlechte Nachricht. Was für eine schlechte Nachricht, wenn meine Kinder automatisch Genmanipulation erleiden von mir, dass sie das Schlechte übernehmen müssen und da gar nicht rauskommen. Das ist Fluch. Das Dumme ist, dass dieses Sprichwort jetzt auch noch göttliche Nahrung bekommt, denn es ist etwas, was Gott selber festgelegt hat. Also ich habe hier nochmal zusammen, Gott springt über seinen Schatten. Ich muss mal einen Vers noch weitergehen, den wollte ich jetzt haben. 2. Mose 34, 6 bis 7 finden wir dieses Prinzip. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Mose wollte die Herrlichkeit Gottes sehen. Er hatte sie vorher schon gesehen. Die Ältesten hatten die Herrlichkeit gesehen. Jetzt hatte Mose noch einmal das tiefe Empfinden, ich brauche die Nähe zu dir. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gottes Herrlichkeit zeigt sich nicht in gewaltige Wunderwerke, zeigt sich nicht mit Blitz, Donner und Krachen, zeigt sich nicht mit Sünden aufdecken, sondern das, was Mose hört, ist das, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über tausend von Generationen. Ich vergebe die Schuld und die Bosheit derer, die sich gegen mich aufgelehnt haben. Doch ich strafe auch. Die Liebe hat den Mut, auch eine Grenze zu setzen. Und sie sagt, ich lasse nicht alles mit mir gefallen. Wenn jemand mich verachtet, dann muss er die Folgen tragen, nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Also bis in die dritte und vierte Generation werden die Folgen übertragen an die Kinder. Also das Sprichwort von den sauren Trauben und dass die Söhne schlechte Zähne bekommen, bekommt hier mächtig Nahrung. Könnte man meinen. Aber wir dürfen diese Aussage von Gott erstmal sehen, was wirklich dahinter steht. Wir sind so schnell darauf fixiert, auf diese Fluchlinie und hören auf diese Sätze, dass wir den Beginn schon wieder vergessen haben. Gott ist gut, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, er hat viel, viel Geduld. Tausend Generationen der Segen. Mit dem Beginn der Menschheitsgeschichte, Adam und Eva, bis heute, gibt es 257 Generationen, wenn man von 25 Jahren ausgeht. 257 Generationen. Wir haben noch viel Gnade vor uns bis das 1000. Generation. Also unendlich bedeutet das. Können wir aus dieser Gnade schöpfen und von dieser Gnade her leben? Dritte, vierte Generation, ein Fluch. Und nun springt Gott über seinen eigenen Schatten, indem er in Hesekiel 18 sagt, das Sprichwort, das sagt ihr euch immer, aber ich sage euch jetzt etwas Neues. Ich löse diesen Fluch auf. Denn wenn dein Sohn besser lebt als du und mir mehr Vertrauen lässt und an Steuer des Lebens mich lässt, dann werde ich ihn segnen. Damit hat er es aufgelöst. In Jesus Christus findet diese Auflösung eine so totale Befreiung. In Kolosser 2 können wir es nachlesen. Dort heißt es, dass der Fluch, dieser Schuldschein, wo alles aufgezählt ist, wo der Verkläger unseres Lebens, unseres Seins, wo der Durcheinanderbringer, der Teufel, uns ständig mit durchlöchert, da heißt es, es ist ans Kreuz genagelt. Jesus ist zum Fluch geworden, um diesen Fluch aufzulösen. Er ist gestorben an deiner Stelle und deswegen hast du neues Leben. Dein Leben ist auf Null gestellt. Jetzt bist du nur noch unter dem Segen. Es sei denn, dass du diesem Fluch wieder Raum gibst und die Türen und Fenster deines Lebens öffnest. Dann ist es wie mit den Geistern, die ausgetrieben ist, ein leeres Haus vorfinden und du lädst sie ein und ich sage dir, es wird schlimmer werden als je zuvor. Du wirst sämtliche Hoffnung verlieren für dein Leben. Du wirst nur noch von Frust geleitet sein und die Freude, von der Reinhard Ehrend gesprochen hat, überhaupt nicht mehr erleben. Aber es liegt nicht an Gott. Seine Realität ist, ich habe bezahlt, ich habe dich befreit und diese Freiheit breitet sich aus und der Fluch hat keine Wirkung, keine Macht mehr über dein Leben. Das ist göttliche Realität. Das ist die Jahreslosung. Ein ganzes Jahr lang sollen wir das durchkauen und in unserem Leben erlauben, Jesus sei du es, der am Steuer meines Lebens liegt, steht. Wir kennen das natürlich mit dieser Luft, wenn es um Konfliktlösung geht, dass das sehr, sehr wichtig ist. Manchmal hilft es einfach zu sagen, jawohl, das ist meine Schwäche. Und du kennst mich lange genug und weißt, dass ich dich nicht bewusst und willentlich verletzen möchte. Aber es passiert. Und es fehlt mir noch an Achtsamkeit und an Liebe dir gegenüber. Das ist wahr. Aber was nicht wahr ist, dass das immer so ist. Und was nicht wahr ist, dass ich dann nie mich ändern werde. Sondern wahr ist, dass Gott uns gemeinschaftlich in der Partnerschaft und dass Gott uns in seiner Beziehung mehr und mehr verändern wird. Er wird uns verändern. Und je stärker ich mit freiem Blick auf ihn schaue, umso mehr werde ich verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wie es nicht von mir und meinem Fleisch und meiner Anstrengung geschieht, sondern von seinem Geist. Sorge für reine Luft. Sorge für Freiheit in eurer Beziehung. Und das geht nach meinem Dafürhalten nur auf eine Art und Weise, dass du vergibst. Und das ist deine Entscheidung, die Gott dir nicht abnimmt. Du kannst dich dafür entscheiden, deinen Wut und Ärger gegen dich oder deinen Partner festzuhalten und damit zu leben. Aber Jesus Christus sagt dir, und das ist wieder ganz einfach, ich weiß, dass du nicht vergeben kannst. Und deswegen gebe ich dir das Recht, ich gebe dir eine Vollmacht, eine Autorität, dass du lösen und binden darfst. Und zwar in dieser Gewalt, als ob ich das selbst ausspreche. Und mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und alle Gewalt auf Erden. Also wenn du jetzt sagst, ich kann das nicht, hast du auf der einen Seite Recht. Aber wenn du darin verhaftet bleibst, dann lügst du und du hörst auf die falschen Stimmen. Denn ich habe dir eine Vollmacht gegeben. Und das ist Vergebung, dass du die Vollmacht Gottes in Anspruch nimmst und sagst, diesen Fluch der Bitterkeit und des Hasses und der Auseinandersetzung im wahrsten Sinne des Wortes, des Keiles, das zwischen der Beziehung zu mir und Gott gekommen ist, in der Partnerschaft dazwischen gekommen, in Freundschaften dazwischen gekommen, das will ich nicht länger mehr dulden, sondern ich nehme den Namen Jesu Christi in Anspruch und sage, ich binde diesen Hass, ich binde diese Verletzung, ich binde diese Enttäuschung und sage im Namen Jesu Christi, du darfst deine Stimme in mir nicht mehr erheben. Ich schmeiße das zu Jesus Christus aufs Kreuz und damit bin ich los. Vergebung ist Delegieren. Und wenn dann die Enttäuschung und die Verletzung bei dir wieder anklopft, sagst du ganz locker und einfach, stopp mal, falscher Adressat. Das hast du nicht gewusst, aber ich habe das weggegeben. Du musst zu Jesus gehen. Und spätestens dann merkst du, dass diese Stimmen, die dämonischen Charakter haben, denn sie wollen dein Leben zerstören, sie wollen dein Leben mit Lügen bepflastern und einimpfen, deswegen dämonischer Natur sind, du wirst merken, diese Dämonen gehen nicht zu Jesus. Das trauen die sich nicht. Und sie lassen dich in Ruhe. Durchbreche diesen Fluch. Er hat keine Geltung mehr. Das Zweite, Jesus Christus, Gott selber, sorgt für einen reinen Tisch. Und diesen reinen Tisch heißt, er ändert die äußeren Rahmenbedingungen. Das ist in Konflikten sehr wichtig. Du kannst in deiner Bude bleiben, wo ich gerade gezankt hat, aber es ist wirklich besser zu sagen, komm, wir gehen mal raus und machen einen Spaziergang. Und wir unterhalten uns beim Spazierengehen. Es ist viel entkrampfter. Noch besser ist es zu sagen, oh, jetzt ist es schon so spät geworden, aber es ist sehr wichtig, was du mir gesagt hast. Und ich möchte jetzt nicht aus Wut und Ärger dir antworten. Wir machen einen Termin, wir gehen lecker essen und dann sprechen wir genau über dieses Thema. Das nehmen wir unserem Herzen vor. Und wir sind beide vorbereitet, sodass wir jetzt in einem guten Ambiente mit einem völlig äußeren neuen Rahmenbedingungen ganz anders miteinander reden. Und wir haben beide auf Gott gehört und bringen das mit in dieses Gespräch rein. Glaubt mir, viele, die an diesem Restaurant dabei sind, werden solche Ohren bekommen, wenn ihr euch miteinander unterhaltet. Weil es eine Sehnsucht danach, so miteinander tiefgreifend zu reden. Wir merken an dieser Stelle, dass Gott auch sein Prinzip geändert hat. Bisher hat er Israel immer in politische Höhe gebracht. Weil er dachte, wenn Israel so gesegnet ist, sie reich sind, sie viele Völker besiegt haben und dann wird allen anderen deutlich, ich bin der Herr und sie werden mich anbeten und mir dienen. Und er stellt fest, mein Volk lässt sich nicht darauf ein. Es denkt immer noch, da gibt es noch andere Götter, die auch Macht haben. Also werde ich das ändern. Ich führe sie nicht mehr zu politischer Höhe, sondern in spirituelle Tiefe. Das ist das neue Herz. Und hier sehen wir etwas in Hesekiel 38, es macht fast keinen Spaß, dieses Kapitel zu lesen, weil immer und immer wieder wiederholt sich Gott. Ich spreche, hört mir zu. Und wozu spricht er? Er spricht zu den Bergen, er spricht zu den Bäumen, er spricht zu den Tälern. Und hier habe ich euch mal einen Vers, nur damit es noch verdaulich ist, gebracht, Hesekiel 36, 8. Aber auf euch, ihr Berge Israels, sollen wieder Bäume wachsen, die Zweige treiben und Früchte tragen. Denn bald wird mein Volk in sein Land zurückkehren. Kurze Erinnerung für die, die bei der Predigt von Rolf Dreyer nicht dabei waren, als er über die Jahreslosung gesprochen hat. Israel sind Gefangene, sie sind Flüchtlinge. Sie leben in einem heimatlosen Land mit dem Namen Babylon. Sie gehen immer wieder an den Fluss Kebar und weinen dort. By the rivers of Babylon I lay down and wept. Völlig zerschlagenen Herzens weinen sie Rotz und Wasser, weil Jerusalem zerstört ist, weil ihr Tempel zerstört ist, weil Hemsbach keine evangelische freikirchliche Gemeinde mehr hat, weil dieses wunderbare Bauwerk komplett zerstört ist und weil ihr hier überhaupt nicht mehr leben dürft, sondern ihr müsst nach Eritrea auswandern. Das ist die Bedingung, die Rahmenbedingungen. Und nun fängt Gott an. Also unter diesen Rahmenbedingungen will kein Mensch mehr zurück nach Hemsbach, wenn hier alles platt ist. Also werde ich der Schöpfung einen Befehl erteilen. Es ist fast so, dass die ganze Schöpfung mitleidet darunter und sie verweigern, Frucht zu bringen. Sie verweigern auch irgendwie einen guten Beitrag zu bringen. Und nun befiehlt Gott, ihr Berge, ihr Täler und ihr Bäume, ihr sollt wieder wachsen, ihr sollt gedeihen, ihr sollt wieder Frucht bringen, so reichhaltig, dass die Israeliten sagen, ich will wieder zurück in dieses Land. Heute hat sich diese Verheißung komplett erfüllt. Obwohl Israel ein kleines Land ist, ist es wirtschaftlich extrem stark. Und es ist fruchtbar. Und sie sind zurück in ihr Land gekommen. Gott hat sein Wort gehalten. Was bedeutet es für uns? Gott ist nicht nur derjenige, der mit den Wölfen tanzt, sondern er ist der, der zu den Bergen spricht. Und das bedeutet, er setzt erstmal Zeichen der Schönheit. Jetzt, wenn alles so karg ist, ist es sehr schwierig, große Freude auszubreiten. Und wenn es so kalt ist, dass es in die Füße reinkommt, dann mag sich die wärmende Liebe Gottes gar nicht ausbreiten. Aber sobald der Frühling kommt, oh, die schönen Blumen, wenn sie durchbrechen, wow, wenn es wieder heller wird, wow. Nichts anderes ist es. Gott schafft Schönheit. Er hätte allen Grund dafür, Blitz und Donner wieder regnen zu lassen, alles in Finsternis einzuholen. Er sagt, nein, es ist finster genug in euren Herzen. Ich schaffe Schönheit. Wenn Rita und ich einen Konflikt haben und im Streit sind, ist es wirklich hilfreich, dass ich meine ganzen Nester, die ich überall verteilt habe in der Wohnung, dass ich die wegräume. Denn solange das noch im Wege liegt, ärgert sie sich darüber. Und wenn sie sich ärgert, ist ihre Fähigkeit zuzuhören sehr eingeschränkt. Ist das schwer aufzuräumen? Nein, ich muss es nur machen. Schaffe Schönheit, schafft eine Atmosphäre, in der man gut miteinander redet. Schaff eine Atmosphäre in deiner Gottesbeziehung, die schön ist. Das ist gut, das hilft dir, ihn anzubeten. Das zweite ist, er schafft Segen. Also er hebt nicht nur den Fluch auf, sondern jetzt verwirklicht er den Segen. Und er weiß, dass wir Menschen in der Optik, vom Blick her, es sehen müssen, dass der Segen sich ausbreitet. Es reicht nicht aus, wenn der Segen in der Bibel steht. Er muss sich in meinem Leben zeigen. Jesus, berühre mich. Ich möchte deinen Segen haben. Ich möchte Zeichen deiner Güte erleben. Und genau das macht Gott an dieser Stelle. Ich gebe diese Zeichen. Und dann gibt es noch etwas, was in diesem Vers nicht steht, aber in den Kapitel 36. Er setzt ein Zeichen gegen die Feinde. Und der Hauptfeind in dieser Zeit ist das Volk Edom. Das ganze Kapitel 35 handelt davon. Und Gott stellt sich vor seinem Volk Israel und damit gegen den Feind Edom. Er stellt sich vor seine Braut und gegen alle, die gegen diese Braut lästern oder sich über sie lustig machen. Ha! So können wir es lesen in Hesekiel 36. Sagen die Edomiter, ihr habt aber einen starken Gott. Und nun stellt sich Gott davor und sagt, niemand redet über mein Volk schlecht. Aber er bleibt auch wahrhaftig und ehrlich. Er sagt, Israel, das mache ich nicht um deinetwillen. Denn ganz ehrlich, du bist nicht gut. Aber ich mache es um der anderen willen. Ihnen möchte ich den Mund verbiegen, verstopfen. Sie sollen und dürfen nicht schlecht über dich reden. Es geht um meine Ehre. Ich achte auf meinen Namen. Deswegen mache ich es. Wann hast du dich das letzte Mal vor deinem Ehepartner gestellt, als andere über sich schlecht geredet haben? Oder warst du etwa der andere, der schlecht geredet hat? Es ist so einfach, sich vor seinem Partner zu stellen und sagen, pass mal auf, du redest gerade über meine Frau schlecht. Woher nimmst du diese Unverschämtheit? Willst du mich als Feind haben? Wenn er Ja sagt, dann sage ich so, ich überwinde das Böse mit Guten. Ich werde dich jetzt segnen. Und glaub mir, ich segne dich so fett, dass du nie wieder ein böses Wort über meine Frau sagen wirst. Dass du es nicht mehr kannst. Weil dein Herz mit etwas anderem erfüllt sein wird. Versteht ihr dieses Prinzip? Hör nicht auf die Stimme Gleiches mit Gleichem. Das ist nicht die Stimme des Heiligen Geistes. Höre nicht darauf zu sagen, ich belüge jetzt mal. Ich mache nach außen das Gesicht, also alles nicht so schlimm. Hör auf die, nicht auf diese Lügen. Das kommt nicht vom Geist Gottes. Vom Geist Gottes kommt, überwinde das Böse mit Gutem. Stell dich vor dem anderen. Stell dich vor Gott. Wenn der Name Gottes verlästert wird, dann stell dich doch mal vor Gott, sag, pass mal auf, du redest gerade über meinen Retter und Erlöser, du redest über den Herrn dieser Welt und ich lasse das nicht zu, dass du so schlecht über ihn redest und deswegen werde ich dich jetzt segnen. Ich werde dich so segnen, dass du weißt, gegen wen du gerade deine Stimme und dein Herz erhoben hast. Hast du das schon gemacht? Es ist Zeit aufzustehen. Damit änderst du die äußeren Rahmenbedingungen. Du schaffst Schönheit, du bist ein Zeichen, du wirst selber zum Segen für die anderen werden und du stellst dich vor Gott oder auch vor deinem Ehepartner. Ein letztes noch, Gott sorgt für ein reines Herz. Jetzt erst ist die Punktlandung da. Wenn die beiden anderen Schritte vorher nicht passiert sind, wirst du mit diesem Vers nichts anfangen können, weil die alten Stimmen, die nicht von Gottes Geist kommen, immer wieder Macht über dich ausüben. Und sie sind sehr listig. Sie kommen sehr heimlich, verdreht oder so beängstigend, dass du dich nicht traust, ihnen Widerstand zu leisten. Du bist in ihnen zu Hause und du gibst ihnen immer mehr Raum. Aber jetzt sagt Gott, pass mal auf, ich kenne dich und weiß, wie du bist. Und du bist fantastisch, du bist einzigartig, du bist extrem wertvoll. Und das ich nicht nur Worte mache, das zeige ich dir, indem ich nämlich jetzt etwas an dir tue und ich gehe unter deiner Haut. Und wenn ich das ausspreche, weiß ich schon, das wird jetzt schwierig. Ich habe Stellen an meinem Körper, da bin ich sehr empfindlich. Es gibt eine Stelle, da sind wir alle empfindlich, das sind unsere Augen. Unsere Augen sind das Organ, das am meisten geschützt ist. Augenwimper, Augenlid, plötzlich noch schnelle Reaktion, sobald etwas reinkommt. Es ist dann noch Netzhaut, also unsere Augen sind extrem gut geschützt. Und mir wird es schon manchmal ein bisschen kribbelig, wenn ich zusehen muss, wie jemand sich Tropfen in die Augen macht. Das fühlt sich für mich nicht gut an. Dann bin ich an der Seite, bin ich kitzelig. Das ist gefährlich, wenn jemand das nicht weiß und drückt mir einfach drauf. Kann sein, dass ich einen lange. Kitzelig ist ein Angstreflex. Ich achte auf meinen Körper und ich merke, ich habe Angst in mir. Ich bin nicht entspannt. Ich lasse nicht jeden an mich ran. Und jetzt soll es an mein Herz gehen. Mein Hauptorgan. Und das will Gott herausnehmen. Ich nehme es heraus. Klasse, dass Gott nicht sagt, ich reiße es raus. Das macht er nicht. Ohne Gewalt. Ich nehme dieses Herz heraus. Und der Ton macht schon klar, was da mit mir passiert. Was ganz Schweres fällt aus meinem Herzen. Und dann sagt er, und ich gebe in dir ein fleischernes Herz. Nicht aus Papier. Ein fleischernes Herz legt er in mir rein. Und spätestens in diesem Moment merke ich, und jetzt sind wir auf der Zielgeraden, ich fasse zusammen, merke ich, dass ich große Schwierigkeiten damit habe, dass Gott mir unter die Haut gehen darf. Und ich liebe es, zu sagen, okay, Doppelherz. Gib mir ein neues Herz, ja, wunderbar, ich lasse dich ans Lenkrad. Aber wir haben ein Fahrschulauto mit 2 Lenkrädern. Und ich sitze als Begleitperson in der Nähe, als Fahrschullehrer. Und wenn ich möchte, übernehme ich die Kontrolle. In guten Zeiten bist du mein Herr, in schlechten Zeiten übernehme ich die Kontrolle. Weil es zeigt ja, es gibt ja nur eine schlechte Zeit, dass du nicht gut warst. Und dass du doch nicht gnädig bist, doch nicht barmherzig bist. Also muss ich wieder selber für mich sorgen. Andere sagen, in schlechten Zeiten kriegst du mein Herz. Aber wenn es mir gut geht, brauche ich dich nicht. Dann mache ich selber weiter. Die Sache mit dem Doppelherz, die funktioniert nicht. Gott ist ein eifersüchtiger Gott und darauf lässt er sie nicht ein. Dann bekommst du kein Herz. Und du bleibst bei deinem eigenen Herzen, von dem Jesus Christus sagt, aus diesem Herzen kommt überhaupt nichts Gutes. Dann stelle ich fest, das tut schon weh, oder? Dass ich sage, okay Gott, du kriegst einen Teil meines alten Herzens, aber nicht das Komplette. Wenn du großzügig bist, du kriegst den großen Teil meines Herzens, aber diesen kleinen Herzen, ich komme so oft zu kurz in meinem Leben, das eine erlaube ich mir. Hier halte ich noch an meiner Bitterkeit feste, hier halte ich noch an meiner Unversöhnlichkeit feste, weil ich habe ein Recht darauf. Gnade heißt Gnade vor Recht. Und in dem Moment machst du dich zu einem schlechten Gott. Recht vor Gnade. Ich habe ein Recht darauf. Und glaub mir, das ist nicht der Heilige Geist, der da zu dir redet. Das ist der Teufel. Es gibt also nur eine Möglichkeit, komplettes Herz, Gott dran lassen. Dass er deinen Stein herausnimmt und dass er dich mit seinem neuen Herzen segnet. Und dann legt er seinen Geist in dir, der ist sowieso schon da, aber dann bekommt dieser Geist Gottes Raum. Und du sagst, nimm Raum über meine Gedanken, nimm Raum über mein Unterbewusstsein, nimm Raum über meine Emotionen, nimm Raum ein in meinem ganzen Leben. Sei du alleine der Mittelpunkt meines Lebens. Ich will nicht mehr im Lenkrad meines Autos sein, meines Lebens. Du sollst der Führer, der Leiter, der Controller sein, weil ich weiß, dass du barmherzig und gnädig bist und gut mit mir umgehst. Und deswegen lade ich uns ein, nimm diese Worte mit nach Hause, bring die Sachen in Ordnung, die Gott dir durch seinen Heiligen Geist heute zu dir persönlich geredet hat, und bring nächsten Sonntag einen Stein mit und leg ihn hier vorne hin. Als Zeichen, dass Gott mit deinem Leben Geschichte geschrieben hat, neu, wiederholt geschrieben hat. Als Zeichen, dass du neue Freiheit geschenkt bekommen hast und dass du vergeben, versöhnt bist, dass du dieses neue Herz wieder ganz komplett als die göttliche Realität akzeptierst und dass dich neu mit deinem Geist füllen lässt. Und wenn es dir eine Hilfe ist, machst du dir so ein Herz und schreibst einfach auf diesem Herz das drauf, was du losgelassen hast. Und dann kannst du den Stein nehmen und machst das Herz drunter. Es ist für dich das Zeichen, das ist mein Bund, den Gott mit mir geschlossen hat. Er ist es, der mir zuvor gekommen ist. Er ist es, der mir diese Chance eingerichtet hat. Und es ist gleichzeitig Segen für die ganze Gemeinde, weil sie sehen, wow, Gott lebt. Er schreibt Geschichte, er befreit und er heilt. Er ist der Wiederherstellung Beziehung zu sich und untereinander. Denn wir können Gott nicht lieben, wenn wir einander nicht lieben. Ich bin gespannt, was ich hören werde. Ich werde mal anrufen, wie viele Steine sind denn gekommen? Und es ist eine Woche Zeit dazwischen. Das heißt, es ist jetzt nicht aus einer Puscherei, Manipulation geschehen, sondern weil Gott an dir gewirkt hat. Amen.